Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur 242. Folge vom MLS-Podcast. Und wir haben heute auf jeden Fall jemanden dabei, der einen neuen Schrank braucht. Nämlich Daniel als Fan von den Seattle Sounders. Herzlich willkommen, du Gewinner.
Ich bin nicht nur Fan von den Sounders, sondern auch vom Supporters Shield Sieger.
Ja, ihr hört schon recht. Der Leagues Cup ist vorbei. Das MLS-Finale. Es ist ja quasi ein MLS-Finale gewesen. Was waren denn nur zwei MLS-Teams im Finale? Die mexikanischen Teams sind ja rausgekegelt worden. Und daraufhin hieß es ja Seattle Sounders gegen Inter Miami. Und den Gewinner, wir haben ihn gerade schon vorweggenommen, das sind die Seattle Sounders. Gehen wir doch mal aufs Leagues Cup-Finale ein, bevor wir dann richtig in den Rant übergehen können, weil da ist ja noch ein bisschen mehr passiert. Aber wie fandst du das Spiel?
Müssen wir nicht erstmal ein bisschen zurückrudern und über die Halbfinalpartien reden?
Ach, längst Vergangenheit.
Okay,
aber gut, wenn du über die reden willst.
Nein. Finale. Beziehungsweise erstmal Spiel um Platz 3. Die Galaxy kann noch irgendwie Spiele gewinnen. Wer hätte es gedacht? Nachdem man mal wieder gegen Seattle verloren hat, hat man wenigstens Orlando schlagen können. Und steht damit Back-to-Back in der CONCACAF Champions League, beziehungsweise kommende Saison im CONCACAF Champions Cup. Das sind ja immer die ersten drei Platzierten. Kleine Randnotiz noch zu den vier Teams. Galaxy, Orlando, Seattle und Miami. Drei der vier Teams standen ja vergangene Saison auch im Halbfinale. Beziehungsweise im Conference-Finale des MLS-Cups, zeigt also, wie stark die Teams auch diese Saison sind, bis auf die Galaxy. Zum Spiel, Seattle gegen Miami. Ja, also ich habe ja schon in den vergangenen Wochen immer gesagt, dass der Wettbewerb unnötig ist. Wir haben jetzt gewonnen. Wir haben als erstes Team es auch geschafft, alle fünf Erfolge einzufahren. International die Champions League gewonnen. Nummer 2 US Open Cup. Nummer 3 Supporters Shield. Den MLS Cup. Und jetzt natürlich noch den Leagues Cup. Hat vor uns keiner geschafft. Ich meine, davon kaufen können wir uns auch nichts. Gut, wir sind jetzt kommende Saison wieder in der Champions League. Stand auch schon vorm Spiel fest. Aber ja, an sich zum Spiel. Ich will nicht sagen, dass es ausgeglichen war. Aber Miami hat schon die eine oder andere Chance liegen lassen und hätte auch, ich würde sagen, in Führung gehen können, aber ein Tor zumindest schießen können. Letzten Endes war es aber ein knackiges 3-0, was uns den Sieg gebracht hat. Nach dem Spiel gab es noch eine kleine Rudelbildung.
Da gehen wir später drauf ein.
Nur schon mal vorweg, gäbe es dafür ein extra Tor, wäre es am Ende des Tages ein 4-0 gewesen.
Ja, vielleicht müssen wir das, ich weiß gar nicht mehr, hatten wir das in der letzten Folge besprochen gehabt mit dem Trainer von Miami?
Mit Ravi Mascherano. Was genau?
Seine Handygeschichte?
Nee, aber wahrscheinlich ist mal wieder irgendwas Unsympathisches.
Oh, hast du es gar nicht mitbekommen?
Nein.
Das war im Spiel gegen Tigres gewesen. Der Trainer von Miami hatte in der Halbzeit die Schiedsrichter dermaßen angepöbelt, dass die ihm die rote Karte gegeben haben, weshalb er auf die Tribüne musste. Und dann gibt es nachweislich Aufnahmen. Also das eine Absurde, ich glaube, wir hatten in der Folge, da war das die Folge mit Vincent eventuell, das eine Absurde war, er saß auf der Tribüne in der ersten Reihe, die halt direkt am Spielfeldrand ist. Und er hat auch von da aus dann einfach reingerufen, bis dann irgendwann Ordner kamen und dann saßen da drei oder vier Ordner direkt vor ihm, um das so ein bisschen zu unterbinden. Und irgendwann hat er sich dann sein Handy geschnappt. Und es gibt halt eindeutige Aufnahmen, wie er sehr, sagen wir mal, leidenschaftlich in sein Handy spricht. Und dann schaltet die Regie zu seinem Co-Trainer, der an der Bank steht. Und der hat auch sein Handy in der Hand und telefoniert. Wer weiß, wer da mit wem telefoniert hatte. Also, der eine hat bestimmt nur beim Kundenservice angerufen, der andere hat Pizza bestellt. Die haben natürlich nicht miteinander telefoniert. Gewiss nicht.
Nee. Das würde die doch niemals machen. Ich meine, Miami ist doch der Vorzeigeverein in der MLS. Da würde ja selbst der Trainer nicht gegen irgendwelche Regeln verstoßen. Also ich bitte
dich,
Anne. Nein,
würden die nie. Absolut nicht.
Das ist eine Unterstellung. Natürlich, es könnte sein. Man kann sich natürlich, das Ganze hat ein Geschmäckle, sagt ja der Schwabe. Und man könnte sich ja schon vorstellen, dass die miteinander gesprochen haben. Aber wir können es ja nicht beweisen. Und wie du sagst, vielleicht hatte der eine Bock auf eine gute Pizza und der andere hat halt mal kurz beim Kundenservice angerufen.
Würde auch erklären, warum er so leidenschaftlich telefoniert hat.
Eben.
Ja, auf jeden Fall, das war schon das erste Absurde. Das ging auch, also witzigerweise haben selbst die Kommentatoren vor der MLS das gesehen und haben das auch kommentiert und waren auch ein bisschen, sagen wir mal, überrascht über die ganze Situation, haben aber auch aus ihrer Position sehr schnell erfasst, was da gerade passiert. Und es gab dann später ein Statement sozusagen von der Liga, ja, ist ja nicht verboten, sein Handy zu benutzen. Ja, vielleicht ist es nicht verboten zu telefonieren, aber es ist halt auch nicht okay, mit der Bank zu telefonieren. Das muss eigentlich unterbunden werden, beziehungsweise da hätte es eigentlich eine Strafe geben müssen, aber ganz offensichtlich gab es die nicht, weil in dem Spiel gegen die Sounders saß er wieder auf der Bank. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob er im Spiel gegen Orlando auf der Bank saß. Ich gucke mal nebenbei nach. Aber das war das erste Miami-Ding, was so ein bisschen durch den Raum ging. Und sagen wir es mal so, er ist jetzt ein zweites Mal sehr negativ aufgefallen. Aber vorweg erstmal noch, es waren knapp 70.000 Zuschauer im Stadion, also eine riesige Kulisse. Die Sounders hatten eine wahnsinnig gute Aktion. Die haben nämlich angeboten, jeder, der mit einem Messi-Trikot kommt, kann es bei uns eintauschen und bekommt dann ein Original Seattle Sounders Trikot von wie heißt euer junger Spieler? Jung, 26 ist der, glaube ich. Rathrock, war es, glaube ich. Bekommt ein Trikot von ihm. Und das haben tatsächlich auch einige als Angebot entgegengenommen. Was auch witzig ist, weil da auch Leute dabei waren, die ganz offensichtlich Fake-Trikots dann abgegeben haben und dann da ein cooles Original-Trikot für, ich glaube, 120 Dollar oder so bekommen.
Ich finde die Aktion genial. Also
die Aktion ist super. Also sehr, sehr gut gemacht. Muss man sagen, marketingtechnisch einfach grandios. Ja. Und die Stimmung im Stadion auch sehr, sehr gut. Wie immer hat man die Sounders-Fans sehr, sehr gut gehört, also auch da großen Respekt. Und vom Spiel her selbst, ja, also die Sounders waren in Führung gegangen durch eine typische Miami-Verteidigung, die überhaupt nicht aktiv war. Und ja, danach gab es dann in der zweiten Halbzeit, ich glaube in der 50. Minute und irgendwann um die 70. Minute herum, gab es zwei doch recht gute Chancen oder sehr gute Chancen für Miami. Im ersten Fall, in beiden Fällen haben sie sehr gut in die Schnittstelle gespielt und damit die Verteidigung hinter sich gelassen, sodass jeweils der potenzielle Torschütze alleine vor dem Tor stand mit Torhüter. Allerdings beim ersten Mal war Messi derjenige, der den Ball hatte und vor dem Torhüter stand und den Ball übers Tor gesetzt hat. Und das ist auch gar nicht so wenig. Also es war schon deutlich drüber. Und beim zweiten Mal, das war schon deutlich knapper, da war es nicht Messi, ich weiß nicht mehr, wer es war, da ging der Ball dann 2 Meter am Tor vorbei. Aber ehrlich gesagt, ich bin mir gar nicht so sicher, wenn der noch in einem anderen Winkel, also eher noch Richtung Tor gegangen wäre, dann wäre da vermutlich der Torhüter dran gewesen. Weiß ich nicht. Ansonsten fand ich aber ehrlich gesagt, hatte Miami jetzt nicht unbedingt weitere wirklich so gute Chancen. Und die Sounders haben die Chancen, die sie hatten, haben sie sehr, sehr gut genutzt. Es gab dann irgendwann nach der 70. Minute gab es dann einen Elfmeter für, also das war kein Versuch eines Verteidigens, sondern das war einfach nur die Blutgrätsche im Strafraum, beziehungsweise die Schraubzwinge im Strafraum. Super offensichtlich, überhaupt nicht clever. Er hat doch gar nicht diskutiert, von daher alles okay. Das Tor hat dann Will Dunn, glaube ich, selbst gemacht, also den Elfmeter. Und
Alex,
dann gab es in der...
Moment.
Hä?
Alex.
Ja, einer von den 12 Will Dunns, die da rumrennen.
nicht der Spieler, wo er mir auf dem Trikot drauf ist. Außer für die Nummer anpassen.
Wir haben heute übrigens beide Sounders-Trikots an. Weil, muss natürlich sein. Ehre, wem Ehre gebührt. So muss es sein. Aber es liegt vielleicht auch noch daran, worüber wir gleich dann noch sprechen. Und in der 89. Minute hat Rav Ruck seinem Namen dann alle Ehre gemacht. Dafür, dass die Leute ihre Messi-Trikots gegen sein Trikot eingetauscht haben, hat er noch sein Tor gemacht. Der ist ja wohl aus Seattle, der ist in Seattle aufgewachsen. Hat dann angefangen, woanders zu spielen, vor allem so auch im kanadischen Raum. Aber spielt jetzt seit einigen Jahren wieder bei den Sounders und war natürlich eine besondere Kulisse dann. Und ja, da hat es 3-0 gemacht und dann war das Ding durch. Er ist dann kurz darauf auch ausgewechselt worden und dann war er 3 Sekunden draußen und ist abgepfiffen worden. Und dann, jetzt kommen wir zu der Szene, die dann wirklich interessant wurde. Sofort nach Abpfiff ist Luis Suarez, natürlich er, sofort zu Vargas gerannt. Und ich weiß gar nicht, packte er den da am Hals oder so? Auf jeden Fall zettelte er sofort eine Schlägerei an. Und das endete dann daran, dass die nächsten Szenen, die man sieht, ist, also Suarez ist da in einem Getümmel mit drin. Irgend so ein Miami-Typ, dessen Nummer ich jetzt nicht gesehen habe, der mit sehr auffälliger Frisur unterwegs ist, greift sich dann von den Sounders ein, hat ihm so im Würgegriff von hinten am Hals, also mit der Armbeuge. Die anderen versuchen ihn dann irgendwie zu befreien, da rauszuziehen. Dann kommen die nächsten angerannt. So ein paar versuchen dann auch zu schlichten, also von beiden Seiten. Dann kommen irgendwie auch Teamverantwortliche mit dazu. Es werden immer mehr Leute. Und an allen Ecken und Enden wird dann plötzlich angefangen zu schubsen. Dann kommt auf der einen anderen Ecke noch irgendein Miami-Spieler an, der auch nur Auswechselspieler war. Und fängt dann da an zu schlagen. Und also es ist völlig absurd, dass die Miami-Spieler dann in der Situation am Anfang noch, also so eine Schlägerei anzetteln, aber sich da auch nicht durchsetzen können. Der eine Spieler, der da anfing zu schlagen, der ist dann direkt von einem Seattle-Spieler gepackt worden und zu Boden geworfen worden. Völlig zu Recht in meinen Augen. Und also komplett absurde Szene. Was man auch sieht, ist eine Szene von Luis Suarez, der offensichtlich dann auch noch einen Disput mit einem Mitarbeiter von den Sounders hat. Und der Mitarbeiter von den Sounders entfernt sich dann irgendwann und Suarez läuft ihm hinterher. Und der Torhüter von den Sounders läuft auch mit, sowie ein weiterer Mitarbeiter und versucht Suarez so ein bisschen von dem da wegzukriegen. Das klappt aber nicht. Er stellt sich ihm dann sozusagen in den Weg, sperrt ihn da so ein bisschen ab. Und was macht Suarez? Er war zu weit weg, beißen konnte er nicht, also hat er gespuckt. Auf einen Mitarbeiter von den Sounders. Also ein erwachsener Mann, weit über 30, fängt dann an, um sich herum zu spucken. Und ja, ich glaube sogar ein Schiedsrichter stand damit in der Nähe. Ehrlich gesagt, die ganze Szene, ist alles, was da entstanden ist, ist völlig unwürdig für den Profifußball. Und es gab bis dato keine Karten. Ich erwarte aber allerdings von der Liga, dass es da definitiv eine Reaktion geben muss. Interessant, jetzt kommen wir nochmal auf den Miami-Trainer zu sprechen. Der meinte...
Nee. Wir können es hier, diese Szene von Suarez, nicht, oder ich kann es einfach nicht unkommentiert lassen. Und da muss ich jetzt einfach mal kurz ranten. Und unabhängig davon, dass es jetzt meine Sounders sind, unabhängig davon, dass es Miami ist, ich sag mal so, eine Rudelbildung gehört immer zum Fußball dazu. Das sind Emotionen. Du hast gerade ein Finale verloren. Klar. Es gibt schlechte Gewinner, es gibt schlechte Verlierer, kein Thema. Beides
und
gehört
es gibt
sich
Miami.
Nicht. In dem Fall war Inter Miami wirklich ein schlechter Verlierer. Ich meine, man hat es in der Vergangenheit gesehen von Teams, die ein bisschen abgehoben sind, dass sie einfach nicht verlieren können. Ich meine, ist da löblich, dass du ein gewisses Mindset hast oder dass du einen gewissen Ehrgeiz hast zu gewinnen. Nichtsdestotrotz, du bist in einem fremden Stadion, du hast schon mal ein bisschen zu benehmen, sage ich. Es haben sie nicht gemacht nach Abpfiff. Und die Dreistigkeit zu besitzen und wirklich, ich sag mal so, du kannst jemanden nach dem Spiel mal eine Ohrfeige geben. Du kannst nach dem Spiel sonst irgendwas machen. Aber ich sag mal, wie es ist, jemanden anzuspucken, das ist wirklich einer der unmenschlichsten Sachen, die du auf dem Spielfeld machen kannst. Und meiner Meinung nach musst du sowas viel krasser sanktionieren als irgendwelche Schläge, irgendwelche Schubsereien oder sonst irgendwas, weil das ist wirklich der Bodensatz. Wirklich, und wirklich nicht mal in der untersten Schublade. Das ist ganz unten drunter der Staub, der sich über Jahre angesammelt hat. Das hat Suarez gemacht. Nicht irgendwie nur geschlagen, sondern er hat jemanden angespuckt. Und diese Frechheit, Dreistigkeit zu besitzen, ey, da platzt mir die Hutschnur. Das geht einfach nicht. Das darfst du in keinster Weise tolerieren, weil das auf allen Ebenen einfach weder vorbildhaft ist, noch schönes oder sonst irgendwas. Es hat nirgendwo was verloren, weil du spuckst einen Mitmenschen nicht an. Also, wie gesagt, das toleriere ich in keinster Weise und das darfst du auch nicht tolerieren und das muss, das kann ich nur, das muss von der MLS aufgearbeitet werden. Und du musst Suarez einfach mal sperren für so ein Verhalten. Und wir reden ja jetzt hier nicht nur von 2-3 Spielen, sondern eigentlich für den Rest der Saison und noch 5 weitere Spiele im neuen Jahr. Weil er ist ein Wiederholungstäter. Er hat schon öfters bewiesen, dass er einfach ein scheiß Charakter ist. Fußballerisch, Weltklasse, aber charakterlich ist es einfach ein Arschloch, auf gut Deutsch. Es ist einfach ein scheiß Charakter. So, ich bin fertig.
Was übrigens auch noch ganz interessant in der Szene ist, der Mitarbeiter von den Sounders, der hat ja versucht, sich sogar zu entfernen und er dreht sich von Suarez auch schon weg. Er versucht aus dieser Situation wegzukommen, er versucht, sich zu entfernen. Und auch während Suarez da die ganze Zeit auf ihn einplappert und ihm da irgendwelche Dinge an den Kopf wirft, er ist so zur Seite gedreht. So, er will diese Situation auch überhaupt nicht. Und wie gesagt, der Torhüter steht zwischen den beiden. Ja, und dann macht Suarez halt das, was er da macht. Also gut, ich würde das trotzdem gleich bestrafen wie schlagen. Aber auf jeden Fall, eben unter dem Aspekt, dass das jetzt nicht das erste Mal ist, dass Suarez mit sowas auffällt, das muss definitiv, da stimme ich dir zu, muss eine sehr, sehr große Strafe geben. Zumal man sich ja auch erinnert, wir hatten ja schon einige MLS-Spieler, die zum Beispiel aufgefallen sind, weil sie dann mal einen Ball zu den Zuschauern geworfen haben aus Wut. Das würde ich recht ähnlich bewerten. Also auch da gab es, glaube ich, 5 Spiele Sperre. Und unter 5 Spiele kannst du das jetzt hier in dem Fall, kann das nicht bewertet werden. Was ich aber erzählen wollte, der Trainer von Inter Miami meinte halt, ja, sowas wollen wir im Fußball nicht sehen, bla bla. Aber vielleicht ist er ja provoziert worden.
Wie gesagt, Javier Mascherano ist das gleiche Arsch wie Suarez. Jetzt habe ich es gesagt. Er ist auch eine absolute Ikone, absolute Legende, aber als Trainer musst du doch mal wissen, wann du die Fresse halten sollst, als Entschuldigung. Ja, und wie gesagt, das. Ich habe da, wie gesagt, auch wenn es meine Sounders sind, bei aller, ich will sagen, Rivalität, weil es gibt keine Rivalität zwischen den Sounders und Miami, mir ist der Verein, ist sowas von egal, aber bei aller Sportlichkeit, wenn du als Trainer dieses Verhalten in irgendeine Art und Weise rechtfertigen möchtest, dann hast du die Fresse zu halten. Und jemand, ja, der sich unfair an Mitteln bedient und während dem Spiel eventuell mit seinem Co-Trainer telefoniert könnte, ist eine Frage, könnte, hat eh ruhig zu sein und hat eh jeglichen Respekt vor mir verloren.
Genau, das ist ja sowieso auch das absurde Ding. Warum steht der eigentlich schon wieder auf dem Platz? Warum darf der schon wieder dabei sein, nachdem er wegen solcher Scheiße aufgefallen ist? Also der macht sich ja die Liga mehr als lächerlich, wenn da mal nicht durchgegriffen wird, sondern sie sagen, ja, da ist alles okay, der darf ja telefonieren. Die hätten ja, also die müssen ja nur mal ganz kurz nachgucken, wen er da angerufen hat. Und der wird mit Sicherheit nicht den Kundenservice angerufen haben, sondern die Verbindung wird wohl innerhalb des Stadions gewesen sein. Es ist einfach nur noch völlig absurd, was da zugelassen wird. Also ich weiß nicht, wie da bei anderen Teams das handgehabt haben werden würde. Vielleicht hätte es da härtere Strafen gegeben. Weiß ich nicht. Ist ein ganz, ganz subjektives Gefühl. Auf jeden Fall, also ich wirklich erwarte jetzt von der MLS, dass es da eine entsprechende Strafe gibt, die eigentlich müsste sie auch in die MLS gehen und nicht nur auf den Leagues Cup, weil der Leagues Cup ist ja jetzt eh erstmal für ein Jahr dabei. Ich weiß nicht, bis wann der Vertrag von Suarez geht, aber sie müssen da jetzt reagieren. Also wenn sie das nicht machen, wird es wirklich nur noch vollkommen absurd. Aber schließen wir mit was Positivem ab. Es gab auch witzige Kommentare im Internet. Also ich glaube, es gibt kaum jemanden oder 99,99% im Internet finden das Verhalten von Miami unglaublich negativ, sagen wir es so. Aber sehr witzig ist, dass ich, und das habe ich mehrfach gelesen, sowohl im englischsprachigen Raum wie auch im deutschsprachigen Raum. Gut, natürlich sehr viele Witze über Suarez, dass man froh sein kann, dass er nicht gebissen hat. Aber auch sehr oft, so viel Kampfgeist hat man während des ganzen Spiels von Miami nicht gesehen. Halt erst bei der Schlägerei dann am Schluss. Es, ehrlich gesagt, ja, wirkte auch so ein bisschen so. Aber naja, die Sounders haben, finde ich, verdient gewonnen. Sie haben das sehr clever gemacht. Sie haben die Chancen, die sie hatten, wirklich sehr, sehr gut genutzt. Und sind damit, du hast es vorhin ja auch schon mal gesagt, das erste Team im nordamerikanischen Fußball, was alle Trophäen einsammeln konnte, die es einzusammeln gibt in diesem Raum. Von daher herzlichen Glückwunsch an die Sounders. Und für sie sieht es ja in der MLS bisher auch ganz okay aus. Sie sind nämlich aktuell noch auf einem ziemlich guten Playoff-Platz. Und wie es da jetzt genau aussieht, hören wir uns gleich an im zweiten Teil beim MLS-Podcast.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast. Wir haben gerade noch ganz kurz darüber gesprochen, dass übrigens das Team von Miami bei der Pokalübergabe dann tatsächlich sogar auch anwesend war. Also so viel Benehmen hatten sie ja dann doch irgendwie, da wenigstens da noch dazustehen. Und Suarez hat es dann irgendwann auch geschafft, mit den anderen Spielern abzuklatschen. Ein bisschen geht ja doch
also
noch.
Also wirklich abzuklatschen, nicht die Hand ins Gesicht halten und da abklatschen.
Genau so, Hand in Hand. Mal sehen, vielleicht, also lernen wird das nie, von daher.
Wie gesagt, die haben ja in Freiburg dann zu Hause die Möglichkeit, sich zu rechnen dann in der MLS.
Ja, wir haben gerade schon auch philosophiert, wer von den Sounders in 3 Wochen dann eine rote Karte kriegen wird, weil er Suarez vollkommen wegflext.
Ich sag entweder Vargas oder Luhu, einer von beiden.
Wir werden es sehen. Aber gehen wir mal in die MLS. Auch da haben ein paar Partien stattgefunden. Ehrlich gesagt, da war jetzt aber keine wahnsinnig große Überraschung dabei, finde ich. Viel von dem, was man schon irgendwie auch erwartet hatte. Interessant vielleicht noch, dass Sporting Kansas City so ein bisschen geärgert hat, nämlich die Rapids. Sie gewannen nämlich mit 4:2 zu Hause gegen die Rapids. Und sind trotzdem weit weg davon, irgendwie in die Playoffs zu kommen, haben aber trotzdem noch die Chance dazu. Anders als beispielsweise DC United, die zwar am Wochenende gewonnen hatten, aber sie sind bereits eliminiert, genauso wie Montreal. Und auch für Toronto und Atlanta sieht es nicht so gut aus. Die haben beide 25 oder 26 Punkte. Auch da wird es mittlerweile sehr, sehr eng. In der Eastern Conference bereits für die Playoffs qualifiziert ist Philadelphia Union. Und in der Western Conference ist San Diego bereits qualifiziert und seit kurzem auch, also seit dem Wochenende, auch Minnesota. Während noch in der Western Conference niemand eliminiert ist. Interessanterweise muss man aber auch dazu sagen, LA Galaxy hat gerade mal 19 Punkte, St. Louis hat 21 Punkte. St. Louis hatte auch gegen Houston verloren am Wochenende. Beide Teams haben weniger Punkte als DC United und Montreal in der Eastern Conference und trotzdem sind die schon eliminiert, weil in der Eastern Conference es ein bisschen enger oben zugeht als in der Western Conference. Ja, und an nächster Position sind dann die Vancouver Whitecaps und die Seattle Sounders mit 49 und 44 Punkten. Allerdings beide haben auch zwei Spiele weniger als San Diego und Minnesota. Heißt also, auch sie könnten, zumindest die Whitecaps könnten sich recht bald schon für die Playoffs qualifizieren. Für Houston, die aktuell als Erste unter dem Tabellenstrich sind, mit 32 Punkten, gefolgt von Seattle mit 31 Punkten, wird schon ein bisschen knackiger werden.
Salt Lake, die Seattle.
Oh, sorry. Ja, Salt Lake natürlich. Ich wollte ja nur gucken, ob du genau zuhörst. Genau, ansonsten, ja. San Diego hat jetzt heute Nacht, kurz nach der Partie zwischen Miami und den Sounders, auswärts gespielt gegen den LAFC und gewann mit 1:2. Dementsprechend dankbare Punkte mitgenommen und sich weiter oben am Tabellenplatz festgekettet. Und ja, wie gesagt, St. Louis verlor zu Hause gegen Houston mit 2:3. Atlanta hat mit 0:1 gegen Nashville gewonnen. Durchaus eine Überraschung, weil ich glaube, der letzte Sieg von Atlanta ist, war es im Mai oder so? Ist auf jeden Fall schon eine ganze Weile her. Minnesota und die Timbers hatten sich mit 1:1 getrennt. Austin gewann gegen die Earthquakes mit 3:1. Und ja, der Sieg, ich hatte es gerade schon angesprochen, von DC United war auswärts beim New York City FC mit 1:2. Aber ansonsten, wie gesagt, waren alle Ergebnisse jetzt wenig überraschend. Ein nicht so wahnsinnig spannender MLS-Spieltag. Ich glaube, es gab auch gar keine so großen strittigen Szenen, oder? Ausnahmsweise mal.
Nee, aber wenn du mal überlegst, du verlierst, gewinnst 10 Spiele in Folge nicht. Schon hart.
Ja, auf jeden Fall.
Also, ja. Gut, im Leagues Cup haben sie ein Spiel gewonnen, aber davon konnten die sich auch nichts kaufen. Aber MLS-übergreifend ist das schon bitter.
Na gut, sie haben sich jetzt für den CONCACAF Champions Cup qualifiziert. Auch ganz nett, wenn sie nächstes Jahr dann wieder international spielen dürfen.
Wer?
LA Galaxy.
Achso. Also nur mal, also ich dachte, wir hatten es doch gerade von Atlanta, die 10 Spiele nicht gewonnen haben.
Achso, Atlanta, sorry, ja. Die haben sich natürlich gar nicht qualifiziert.
Eben. Galaxy, ja. Die sind qualifiziert, die kommen aber wahrscheinlich nicht in die Playoffs, außer alle anderen Teams treten nicht mehr an. Aber ja.
Ja.
Geht halt mal so solchen Jahre. Und ich meine, jetzt einen Trainer rauszuschmeißen, macht auch keinen Sinn. Ich meine, ich bin schon in den Brunnen gefallen.
Ja gut, oder man macht's wie so mancher Bundesliga-Club, einfach nach 2 Spieltagen dann direkt die Reißleine ziehen. Sie machen es vielleicht einfach umgedreht. 2 Spieltage vor Ende dann den Trainer entlassen.
Der Unterschied ist, man braucht ein gutes Wortspiel, weil in dem Fall von den Bundesligisten kannst du entweder sagen Ten Hag oder Den Haag, Hauptsache Niederlande. Aber da weiß ich nicht. Fällt mir nichts ein.
Nee.
Ja doch. Rennie oder Silicon Valley, Hauptsache Kalifornien, oder? Okay, es tut mir leid.
Nee.
Ey, dafür, dass es mir spontan eingefallen ist, war der gar nicht mal so schlecht.
Naja. Am Wochenende erwartet uns jetzt eine sehr interessante Partie, nämlich Chicago Fire empfängt zu Hause New England Revolution. Warum ist das interessant? Weil in der Eastern Conference gibt es ein Battle. Ein Battle zwischen den New York Red Bulls und Chicago Fire. Gut, ja, New England Revolution ist auch noch mit dabei. Die Refs haben aktuell 31 Punkte. Deswegen so ein bisschen, naja. Also das ist schon wieder schwieriger, aber Chicago hat 39 Punkte, die Red Bulls haben 40 Punkte. Allerdings haben die Red Bulls 2 Spiele mehr. Heißt also, wenn Chicago gewinnt, sind sie wieder auf Playoff-Rang. Verlieren sie? Ist noch nicht alles verloren? Auf jeden Fall, diese beiden Teams werden sich noch eine ganze Weile hin und her battlen, vermute ich. Also hoffe ich, würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich hätte schon ganz gerne eigentlich, dass die, wenn die Rapids jetzt mal vernünftig spielen würden. Aber ich glaube, das wird da jetzt noch eine Weile hin und her gehen. Für die Refs wird es halt sehr, sehr schwierig, da jetzt noch mit ranzukommen. Auch für die anderen Teams wird das immer schwieriger werden, weshalb ich eigentlich davon ausgehe, dass im nächsten und übernächsten Spieltag immer mehr Teams aus der Eastern Conference eliminiert werden. In der Western Conference, ja, da wird es auch nicht mehr lange dauern. Also hat LA Galaxy rechnerisch überhaupt noch eine Chance? Also irgendwie muss es ja so sein.
Ja. Wenn die Ares gewinnen, dann haben die 40 Punkte. San Jose und Colorado darf ja nichts mehr gewinnen, die Teams unten drunter auch nicht. Es darf ja keines der anderen Teams auf über 40 Punkte kommen, was ich eigentlich für ausgeschlossen halte. Also Portland, Austin, Colorado und San Jose und oder Houston, da kommen in die Playoffs rein. Also Houston macht mit San Jose aus. Rapids, wenn die nicht komplett aufhören mit Fußball spielen, sind die auch drin. Austin hat wieder gute Chancen und alles oben drüber. Portland, LAFC, die sind zu stark. Seattle Sounders kommt auch mit 44 Punkten in die Playoffs. Weil ich mir ja nicht vorstellen kann, dass Houston in 6 Spielen 12 Punkte holt. Von daher.
Wobei, wen ich an der schwierig. Stelle nicht ganz abschreiben würde, ist Real Salt Lake. Wir hatten das vor, ist schon ein paar Jahre her, aber da hatten wir schon mal so eine sehr ähnliche Situation, dass im Prinzip eigentlich schon fast alle Positionen in der Western Conference klar waren, beziehungsweise alle Playoff-Spots, aber es gab am Ende noch einen. Und da battelten sich 5 Teams, waren es glaube ich, noch um diese eine Position. Und am Ende war es dann Real Salt Lake, die da kurzfristig den längeren Hebel zogen, aber ganz überraschend. Und dann in die Playoffs kamen. Also die sind immer für so eine Überraschung gut, von daher würde ich sie nicht ganz abschreiben. Aber ja, für die anderen Teams sieht es eigentlich besser aus. Die Chancen liegen ganz fett bei ihnen in der Hand. Gibt es denn noch ein Spiel am Wochenende, was du empfehlen würdest?
MLS-Spiel oder NFL-Spiel?
Bleiben wir mal in der MLS.
Jetzt, wo es wieder losgeht. Nein, also aufgrund der Länderspielpause ist es ja eigentlich nicht so spannend. Ich meine, St. Louis gegen Dallas, ja, schwierig. Also, es wird ein langweiliges Wochenende, glaube ich.
Ja, ich fürchte auch. Wie gesagt, die einzig wirklich interessante Partie ist Chicago gegen Refs. Da geht es um einiges. Aber bei den anderen Partien ist es eher ruhig.
Dallas kann sich mit dem Sieg halt nochmal anmelden. St. Louis, ja, weniger. Die werden, auch wenn die 24 Punkte haben, ganz schwierig haben, weil einfach ein Sieg reicht von Colorado und San Jose. Deswegen denke ich, dass die Partie vielleicht auch nochmal spannend sein wird. Ist das ein Do-or-Die-Spiel für Dallas?
Ja, wobei.
Ansonsten Kansas gegen Austin. Lustigerweise, Kansas und St. Louis sind ja Rivalen, genauso wie Austin und Dallas, wenn man es streng nimmt. Von daher ist vielleicht auch die Partie so ein bisschen interessant, weil Kansas City auch noch nicht ganz weg ist. Also lass die auch mal gewinnen, dann haben sie eine gute Ausgangssituation für die letzten 5 Spiele. Also ganz weg sind sie aktuell noch nicht. Klar, wenn du jetzt verlierst, dann bist du weg. Auch für Dallas, deswegen wird sich zeigen.
Also, naja, also
wie gesagt, du or die.
Also Dallas und auch Real Salt Lake darf man beide gar nicht abhaken, weil sie haben beide erst 27 Spiele, während die Earthquakes und die Rapids schon 29 Spiele haben. Und mit einem Sieg oder mit 2 Siegen wäre Salt Lake über den Rapids und mit nur einem Sieg schon wäre Dallas auf jeden Fall über Houston, die auch schon ein Spiel mehr haben.
Und Houston ist krass.
Da kann noch mal einiges sich verschieben in dieser Region. Heißt also, auch für die Rapids und für die Earthquakes kann es noch mal bitter werden, wenn sie jetzt anfangen, weiter so blöd zu straucheln.
Ich könnte eigentlich mal die Gunst der Stunde nutzen und mal schauen, welches Team in die Playoffs kommen könnte. Könnte man noch in einem in der Form von einem Artikel machen.
Du bist herzlich dazu eingeladen.
Ich bin herzlich dazu eingeladen, ja. Wenn ihr da Interesse habt, den auch lest, ich weiß nicht, wie gut unsere Zahlen sind, Anne, dann gerne eine Info an mich. Nur mal als kleiner Teaser, letzter Spieltag, Kansas City gegen Houston, da kann es krachen. Also wenn es interessant läuft, dann kann das eins der Spiele sein, wo es nur mal wirklich um alles geht.
Das stimmt, ja. Gut, hast du sonst noch etwas?
Ich habe ansonsten nichts mehr.
Was mir noch kurz einfällt, wir hatten in der letzten Folge die Situation, in der Müller verkündet hatte, dass sein Teamkamerad für die Nationalmannschaft berufen wurde. Dann gab es ja kurzzeitig die Meldung, dass das eventuell doch nicht ist. Der Kader ist mittlerweile raus und der ist berufen. Allerdings muss man auch dazu sagen, das ist halt wie immer so ein, diese Camps machen sie ja mehrfach im Jahr. Unter anderem Jonathan Klinsmann ist auch mit dabei. Der war jetzt schon länger nicht bei der Nationalmannschaft mit unterwegs. Also klar ist, da wird gerade viel ausprobiert, da wird gerade vielen Spielern mal die Gelegenheit gegeben, sich zu präsentieren. Das heißt am Ende ja natürlich noch lange nichts. Aber Thomas Müller hat's verkündet und das blieb so. Damit würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein. Gebt uns wie immer gern Feedback, gebt uns gern auch eure Playoff-Prognosen, wer es noch schafft, wer es nicht mehr schafft. Wir hören uns dann in der nächsten Woche weiter. Hoffentlich ohne Spucke, hoffentlich ohne Beißen und auch ohne Tritte. Habt eine erfolgreiche Woche. Bis dann.
Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye bye.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution. Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.